Hallo, liebe Motorsportmagazin.com Freunde. Ja, vor nicht allzu langer Zeit hatten wir ein sehr ausführliches und nicht minder interessantes Video-Interview mit Christian Danner über die aktuellen Geschehnisse der Formel 1, auch über Sebastian Vettel und Ferrari. Und da hat sich ja jetzt einiges getan. Sebastian Vettel hat bekannt gegeben, seinen Vertrag bei Ferrari nicht zu verlängern. Und das war für uns natürlich Grund genug, nochmal bei Christian Danner anzurufen und zu fragen, ist Sebastian Vettel jetzt bei Ferrari gescheitert? Wie geht es mit Sebastian Vettel weiter? Und vor allem, wer nimmt sein Cockpit bei Ferrari ein? Viel Spaß damit! Christian Danner, die wichtigste Frage natürlich voran, was macht das Internet?
Ja, also ich habe versucht zu upgraden. Ich habe mir also die Beschwerden der Zuseher vom letzten Mal sehr zu Herzen genommen, habe 5 Mark mehr investiert pro Monat und die Telekom hat gesagt, es sei viel besser. Und jetzt, das ist der erste Härtetest, ob es denn wirklich so ist. Ansonsten lasse ich da mal den Techniker einfliegen und werde ihm ordentlich den Hintern versohlen, wenn es nicht besser wird. Aber das werden wir gleich rausfinden.
Also die Formel 1, ein technikgetriebener Sport, auch bei uns. Aber es gab ja tatsächlich viel zu berichten in den vergangenen Stunden. Und ich dachte nicht, dass wir uns so früh wieder hören würden hier in dem Stream. Aber ich freue mich natürlich sehr, dass Sie sich wieder die Zeit nehmen. Sebastian Vettel, er wird Ferrari verlassen. Was war Ihre Reaktion, als Sie das gehört haben?
Ja, also gefreut habe ich mich nicht. Ich habe schon sehr gehofft, dass das irgendwie weitergeht, dass man sich da vernünftig einigen kann. Aber was soll ich sagen? Es ist jetzt nicht so, dass ich da total überrascht war, dass ich mir gedacht habe, um Gottes Willen, was ist denn hier passiert? Denn die Frictions, diese Reibungen und die Spannungen, die sich da im vergangenen Jahr aufgebaut haben, mal ganz unabhängig von Leclerc, die waren nicht zu übersehen. Und irgendwann kommt halt einmal der Punkt, wo du sagst, sag mal, macht das eigentlich Sinn, dass ich mich hier aufreibe für nichts und wieder nichts oder macht es keinen Sinn? Ja? Und deswegen war ich jetzt dann eigentlich gar nicht so überrascht. Es war einfach eine Analyse, die der Vettel gemacht hat und konsequent und auch irgendwie mutig, wie er ist, hat er gesagt, na gut, dann ziehen wir hier eben den Stopsel.
Es war sehr interessant, gestern die Reaktionen dann gleich zu sehen, die es da gab, wie Sebastian Vettels Zeit bei Ferrari jetzt bewertet wird. Denn er hat 14 Siege eingefahren, ist damit dritterfolgreichster Ferrari-Fahrer in der Geschichte nach Michael Schumacher und Niki Lauda. Aber er gilt jetzt irgendwie als gescheitert bei Ferrari. Was ist denn die Wahrheit?
Ja, also der hat schon allerhand geleistet dort. Denn man darf die großartigen Lauda-Zeiten und die noch großartigeren, was die WM-Titel angeht, Schumacher-Zeiten, nicht mit dem jetzigen Geschehen vergleichen. Denn die Konkurrenz war damals ganz anders. Die Konkurrenz war eben nicht ein Mercedes-Team, was mit 1200 Mann und einem mehr oder weniger unlimitierten Budget mit den besten Leuten der Welt die besten Motoren gebaut hat und da, ich sag mal, eine Dominanz erreicht hat. Oder genau dasselbe gilt für Red Bull. Das gab es nicht. Es gab damals nicht so dominante Riesenteams und deswegen ist es schwer zu vergleichen. Ich bin der Meinung, er hat sich dort sehr achtbar aus der Affäre gezogen und wenn man das jetzt mal in die andere Richtung mit dem Alonso vergleicht, ja, dann kann ich nur sagen, Chapeau, Sebastian, das hat er schon sehr gut hinbekommen, denn wir dürfen eins nicht vergessen, bei aller Liebe für Ferrari, die wir ja alle irgendwie haben, weil es ja toll ist und historisch so toll ist und immer schon dabei und Ferrari ist eigentlich Rot und Motorsport und das Größte, was es gibt, es ist schon brutal dort, weil die ganzen politischen Strukturen, und darüber habe ich mich mit Niki Lauda sehr, sehr lang und sehr oft unterhalten, die sind so vielschichtig, du kannst da nicht, ich sage jetzt mal, so vernünftig arbeiten wie in einem englischen Team. Denn da kommt immer mal wieder eine Zwischenströmung oder eine Abhängigkeit und da verdient mal wieder irgendwo einer was mit, von dem du nichts gewusst hast und deswegen wird der wieder im Vordergrund, der andere ist wieder abgesägt. Also das ist für einen Fahrer schon nicht so ganz einfach und Michael Schumacher hatte eben damals den großen Vorteil, er hat ja seine eigenen Leute dabei gehabt. Jean Todt, Ross Brawn, Rory Byrne und wie sie alle heißen, das war ein anderes System, was da innerhalb des Ferrari-Systems gearbeitet hat.
Auf den Punkt würde ich später gerne nochmal zurückkommen, auf das eigene Team, das sich Michael da aufgebaut hat. Nochmal ganz kurz zur Entscheidung selbst von Sebastian Vettel. Sie haben in unserem letzten Video ja gesagt, Binotto sitzt am längeren Hebel. Hat er jetzt den längeren Hebel gezogen oder hat Sepp gar nicht an seinem gezogen?
Ich glaube, der Binotto hat auf seinem Standpunkt beharrt. Und der hieß nun mal, die Konditionen sind so, friss oder stirb. Sebastian sieht das allerdings meiner Ansicht nach völlig und hat das ganz, ganz anders gesehen. Der sagt, pass auf, ich will Weltmeister werden und ich muss mir jetzt mal ganz genau überlegen, kann ich das, kann ich mich so einbringen, dass ich das bekomme, was ich brauche, um Rennen zu gewinnen und die Meisterschaft zu gewinnen. Und das müssen wir jetzt mal ganz kurz besprechen. Was ist das eigentlich? Ein Blick auf das vergangene Jahr zeigt uns, dass Sebastian ja durchaus massive Schwierigkeiten hatte mit der Balance des Fahrzeugs, mit der Art und Weise, wie das Ding entwickelt, respektive abgestimmt wurde. Und das hat zu Fehlern geführt. Das hat auch dazu geführt, dass Leclerc schneller war. Und das ist, dass dieser Stachel saß definitiv tief. Denn wenn ich dort unter Vertrag bin, um die WM zu gewinnen, dann will ich gefälligst nochmal, dass die das Ding so bauen, wie ich es gerne hätte. Da, glaube ich, hat er letztes Jahr gemerkt, das klappt nicht so richtig. Und wenn man jetzt das als Hintergrund nimmt und nach vorne schaut und überlegt, ja, was, wie geht es denn weiter, dann sind die Aussichten ausgesprochen, naja, ich sage mal, mau, dass er bekommt, was er braucht. Und das Bekommen, was er braucht, heißt erstens, politisch respektive strategisch, kriege ich immer das mit den Reifen strategisch so gelöst, wie ich es gerne hätte. Machen die für mich im Rennen die Strategie, die ich brauche? Wird das Auto während des Jahres technisch dann, zweiter Teil, so entwickelt und weiterentwickelt, wie ich es gerne hätte? Oder halt eben nicht, hört man auf mich oder hört man nicht auf mich? Werde ich da so geliebt, wie ich geliebt werden muss, im klassisch italienischen Sinne, ja? Ich glaube, da waren viele Neins dabei bei Sebastians Analyse und deswegen hat er das auch in seiner Aussage relativ klar definiert. Er hat ja gesagt, auf der einen Seite, dass wir sind eigentlich zum Schluss gekommen, dass wir da so gemeinsam nicht weiterkommen und vor allem auch nicht zum Ziel kommen. Und das Zweite ist dann, dass meiner Interpretation nach das Private, oder darüber können wir später reden.
Jetzt ist es ja nicht einfach so gewesen, dass Ferrari gesagt hat, ja, du bist jetzt nicht mehr die absolute Nummer 1, so wie es vielleicht in der Vergangenheit war, so wie es vor allem bei Red Bull war. Es hat sich ja auch ein Charles Leclerc aufgedrängt in der vergangenen Saison. Hat Sebastian Vettel jetzt den Kampf eher sportlich oder eher politisch verloren?
Im Ergebnis natürlich sportlich, weil er nicht Weltmeister geworden ist. Aber ich glaube, da kommt noch etwas dazu. Solche Sachen zermürben einen. Man braucht die ganze Energie, um eben die besten Runden zu fahren, die Poles zu fahren, immer switched on zu sein, bei jedem Test absolut am Limit zu sein, jede Simulator-Geschichte so hinzukriegen, wie es braucht, mit den, die Techniker so zu motivieren, damit sie auch wirklich das letzte Quäntchen nochmal rausquetschen aus den Möglichkeiten. Und wenn ich dann sehe, dass das Ganze eigentlich, ja, ich sage jetzt mal, irgendwie versickert und oder im Sand versickert quasi, ja, dann ist es ein Energieproblem. Also ich sage mal, ich kann jetzt nicht mehr, ob das jetzt politisch, ja, natürlich zum Teil, oder sportlich im Ergebnis, ja, oder rein technisch, wir hätten mal lieber mehr davon gemacht und ich habe es euch doch gleich gesagt, ist, es ist eine Frage der Energie und der Effizienz. Wenn ich mit aller Energie kämpfe für etwas und es kommt nichts raus dabei, dann sage ich ja immer, sag mal, was mache ich hier eigentlich? Und ich glaube, das ist eher so der Punkt, den er erreicht hat. Ich kann das gut nachvollziehen, natürlich, Gottes Willen, nicht Ferrari und nicht Politik, aber als ich Formel 1 gefahren bin, hatte ich auch hin und wieder mal Initiativen ergriffen und versucht, das Auto besser zu machen. Und versucht, den Technikern zu helfen. Und was kam raus dabei? Eigentlich überhaupt nichts, weil die das gar nicht wissen wollten, gar nicht hören wollten. Da sind wir genauso langsam geblieben, wie wir waren. Das ist aber halt ein Teil des Motorsports. Und das spricht für Sebastian. Chapeau, groß, mal die Kappe abnehmen, die ich nicht habe. Das hat er schon klar analysiert. Und da gehört auch was dazu, das in solchen Situationen so knallhart zu entscheiden. Hat er gut gemacht, finde ich.
Ich meine, das ist ja für jeden Rennfahrer wahrscheinlich das Größte auf der Welt, so ein Ferrari-Cockpit in der Formel 1 zu haben und da zu sagen, nee, unter den Bedingungen, ich will nicht um jeden Preis da fahren. Also das ist schon, da gehört wirklich was dazu.
Ja, absolut. Es ist, also, wir müssen den Sebastian auch noch mal ganz kurz, so wie ich ihn kennengelernt habe und so wie du ihn mit Sicherheit auch und auch unsere Fans kennengelernt habe, ein bisschen analysieren. Der Sebastian Vettel ist ein Mann, der den Motorsport wirklich liebt. Das ist nicht einer, der da irgendwie, ich sag mal, so Lance Stroll-mäßig reingepurzelt ist, einen ganz ordentlichen Job macht und hinterher wieder rauspurzeln wird. Der liebt diesen Sport und das ist nicht, kommt nicht von ungefähr, dass er auch eine eigene Rennwagen, Formel-1-Autosammlung hat, dass er sich mit der Historie dieses Sports intensiv beschäftigt. Und es wirklich, das ist sein Leben, das hat er furchtbar gern. Und deswegen muss man eigentlich irgendwie davon ausgehen, dass er das nicht leichtfertig opfert und sagt, okay, dann fahre ich halt da nicht weiter, gerade Ferrari. Auf der anderen Seite muss man natürlich eines sehen, er ist jetzt auch nicht mehr allerjüngste, zumindest, also das ist natürlich noch wahnsinnig jung, aber Formel 1-mäßig, hat 4 WM-Titel, hat, wir haben ja sein Girokonto letztes Mal schon angesprochen, da auch keine Probleme. Das heißt, da gibt es schon auch Überlegungen, die mal in eine ganz andere Richtung gehen. So sehr er diesen Sport liebt, ich halte es durchaus für möglich, dass er sagt, ja, weißt du was, ich habe hier jetzt viele Jahre alles, was ich geben konnte, gegeben und das hat mir auch gefallen und hat einen riesen Spaß gehabt. Aber jetzt, wie er so schön geschrieben hat, das Leben hat auch noch andere Seiten, die unter Umständen ganz interessant sein könnten.
Welche Rolle hat bei der ganzen Geschichte jetzt Charles Leclerc gespielt? Ich meine, seine Verpflichtung war ja schon so ein. Ich meine, davor war Vettel auch nicht unbedingt der ganz große geliebte König bei Ferrari, aber er hat ein anderes Standing. Er hätte gerne Kimi Räikkönen damals als Teamkollegen behalten, hat er ganz offen so gesagt. Dann hat man ihn Charles Leclerc daneben gesetzt und dann wurde es noch ein bisschen schwieriger. Welche Rolle hat er letztendlich für die Entscheidung gespielt?
Gut, ich glaube, der Leclerc hat natürlich eine wahnsinnig große Rolle gespielt in dieser ganzen Entscheidungsfindung, ist ja auch völlig klar. Wenn du irgendeinen guten Teamkollegen hast, dann hast du den halt und fertig, musst irgendwie klarkommen damit. Wenn du aber bei Ferrari bist und dann mit einem von der Todt-Familie gemanagten Monegassen, der natürlich, ich sage jetzt mal, brillant die italienischen Gemüter anspricht, nicht nur wegen der Sprache, sondern auch sonst, muss man ganz ehrlich sagen, da ist schon mehr dahinter als nur, weil der ist schnell und das kann ich ja schließlich auch. Ich glaube schon, dass Leclerc für Sebastian, nicht, dass er sich der Herausforderung nicht stellt, das hat er ja getan und das hat er ja auch hinbekommen. Es ist ja nicht so, dass er langsamer gewesen wäre. Sobald er einigermaßen bekommen hatte, was er wollte, hatte er durchaus die Chance, auch die Nase wieder vorn zu haben. Aber es hat dazu geführt, dass viel Energie verloren ging. Und da kommt dann irgendwo der Punkt, wo du sagst, ja, also wenn ihr den jetzt liebt, dann bitteschön, macht das. Dann soll der aber auch alles andere versuchen hinzukriegen. Ich glaube, die nüchterne Analyse hier war bei Vettel einfach nicht so sehr die Angst vor einem schnellen Teamkollegen, sondern vielmehr die Voraussetzungen, um ein Auto zu bauen und weiterzuentwickeln, was dann so ist, dass er damit die WM gewinnen kann.
Sie haben vorhin schon die Michael Schumacher-Ära angesprochen, der sich ja ein komplett eigenes Team quasi mitgenommen hat dann zu Ferrari, dadurch den politischen Rückhalt hatte, dadurch auch dann eben diese Option hatte, das Auto genau so zu entwickeln, wie er das wollte. Kann man sagen, das hat Sebastian Vettel ein bisschen verpasst. Er hatte nicht den Gegenpol dann eines Nicolas Todt, den Charles Leclerc hatte. Oder kann man das schlecht vergleichen, weil es andere Zeiten waren?
Also, erstes Mal natürlich kann man es schlecht vergleichen, waren andere Zeiten. Wir dürfen nicht vergessen, Schumacher hatte ja noch ein anderes Thema. Der hatte den Jean Todt als Teamchef. Der war natürlich schon mal wirklich erstens mit allen Wassern gewaschen. Zweitens ein Mann, der brillant dort bei Ferrari für Ordnung gesorgt hat, sehr autoritär war, alles, was zu tun war, gemacht hat. Zweitens hatte er mit Rory Byrne einen Konstrukteur, Entschuldigung, der erwiesenermaßen, und ich kannte Rory ja auch noch selbst aus seiner Formel 2-Zeit, ein ganz fantastischer Formel 1-Ingenieur war, der wirklich wusste, auf was es ankommt, und natürlich den Ross Brawn, der, wie wir ja wissen, wenn wir seine Geschichte anschauen, durchaus auch wusste, mit welchen, ja, an welchen Strings da zu ziehen ist, damit hinten das rauskommt, was er gerne hätte. Und jetzt kommt noch ein Faktor dazu, den man bei Schumacher immer vergisst. Michael war natürlich unglaublich gut und unglaublich konsequent, auch in der Ausschöpfung der Möglichkeiten, die der Fan auf den ersten Blick nicht sieht, nämlich Reifen. Michael Schumacher und Ferrari hatten ein Spezialabkommen mit Bridgestone, dass die Reifen von Bridgestone so entwickelt wurden, Achtung, das war damals Kampf gegen Michelin, dass die dem Michael passen. Das heißt noch lange nicht, dass die dem Rest des Bridgestone-Feldes auch gepasst hatten. Aber diese Vorteile aneinander gebaut, hat natürlich dazu geführt, dass man, ich sage mal so, dominant war. Natürlich, der Michael musste das Ding erstmal fahren. Das ist ja logisch. Ja? Das hat er auch unglaublich gut hinbekommen. Bei Sebastian gab es schon mal keinen Reifenvorteil, sondern eigentlich eher erstmal einen Reifennachteil. Denn wie hat er geschimpft über diese neuen Einheitsreifen damals von Pirelli? Dann gab es natürlich keine Struktur, die irgendwie stabil war. Ich meine, erinnere dich, wie hieß denn der eine, der ganz kurz da war, der Chef, der mit der Sonnenbrille in Dannheimer
auf. Marco Mattiacci, unser Marketing-Experte.
Ich weiß gar nicht, wie der heißt, ja. Völlig ahnungslos, der war auf einmal Ferrari-Chef. Dann hattest du immer noch damals zu Beginn der Zeit, da hat der Montezemolo noch mitgemischt und da war ein Durcheinander, wer hat jetzt was zu sagen? Irgendwann kam der Zigarettenmanager Maurizio Arrivabene, der von Motorsport nicht den Funken einer Ahnung hatte. Der war natürlich, der kannte sich bei Ferrari aus, der wusste, wer welches Geld verdient, der wusste, wie bei Philip Morris die Kohle verteilt wird. Ein Marketingmann, war aber mit dem eigentlichen Motorsportthema völlig überfordert. Und da in dieser Gemengelage, musst du ganz ehrlich sagen, stand Sebastian auf verlorenen Posten. Aber wie hätte er es denn anders machen sollen? Es war nicht möglich, so wie damals Schumacher, diese ganze Benetton-Truppe eigentlich 1:1 mit rüberzunehmen, den Jean Todt oben drauf zu setzen und dann funktioniert es. Also das hätte, wäre, wenn, das war nicht möglich. Und das war aber letztendlich dann auch der Grund, warum das alles so ein bisschen zäh war. Es war nicht unerfolgreich. Ich meine, Entschuldigung, was hast du gesagt, 14 oder 15 Grand Prix
Siege? 14 Siege, genau.
Das ist schon mal was, ja.
Okay, den sportlichen Vorteil konnte er sich so nicht erarbeiten, wie es damals Michael gemacht hat. Einfach auch, ich meine, alleine die Testbeschränkungen und so weiter und die idealen Testbegebenheiten bei Ferrari und Fiorano und so weiter. Aber hätte er mit einem eigenen Manager, weil er verzichtet ja wirklich konsequent darauf, sich managen zu lassen, hätte er da so einen, zumindest einen Gegenpol haben können, der ein bisschen den Rücken frei hält für diese ganzen nervenden Sachen, die einen so zerreiben.
Das ist eine richtige und eine wichtige Frage. Aber ich bleibe dabei. Ich bin mir absolut sicher, dass der Willi Weber damals bei Michael Schumacher im Hause Ferrari nichts zu sagen hatte. Das hat der Michael schon selber erledigt mit Ross Brawn, mit Rory Byrne, mit Jean Todt. Da brauchst du keinen Manager. Und außerdem ist es schon so, dass Nicola Todt hat natürlich Einfluss bei Ferrari. Natürlich, das ist völlig klar. Aber ich glaube, jeder muss seinem Naturell entsprechend sich entwickeln dürfen und auch da, ich sage mal, zur Blüte kommen. Ein Sebastian Vettel ist viermal Weltmeister geworden, indem er genau das gemacht hat, was er für sich am besten hielt. Und da hat dazu gehört, dass er keinen Manager hat. Vertragsverhandlungen sind eines, das Tagesgeschäft, das kann man sich immer so schwer vorstellen, wenn man das nicht gemacht hat. Das Tagesgeschäft heißt, dass ich unglaublich nah an den Entscheidungszentren meines Teams dranbleiben muss. Und das, da gehören die Briefings dazu, da gehört Werkstattbesuche dazu, da gehört das Gefühl dazu, zu merken, was machen die eigentlich oder wo geht die Richtung hin, wo geht die Reise hin. Und das hat Sebastian mit Sicherheit genauso gut gemacht wie Michael. Nur, dass die Konstruktion drumherum war nicht so gut wie damals. Und der Einzige, der damals diese Schumacher-Ferrari-Geschichte ja eigentlich schlagen konnte, war Adrian Newey, Mika Häkkinen und McLaren. Und die waren als Team ungefähr halb so groß wie Ferrari. Achtung, das kommen wir wieder zu dem Thema. Es war damals eine andere Situation. Ja.
muss ich ganz kurz Werbung machen, denn wir haben jetzt öfter mal den Namen Nicola Todt in den Raum geworfen. Wir haben letztes Jahr ein ganz ausführliches Interview mit ihm gemacht. Könnt ihr nachlesen auf der Website motorsportmagazin.com. So, Werbeblock zu Ende. War ein kurzer Werbeblock verhältnismäßig, oder Christian Danner?
Sehr gut. Und ich meine, weder ich noch der nicht hier sitzende Heiko musste ihn ankündigen. So gesehen war er verträglich und leicht verdaulich.
Und ist auch ein guter Break zu unserem vorherigen Thema, zum jetzigen Thema, nämlich die Zukunft. Was macht Sebastian Vettel? Ich meine, Rücktritt oder Wechsel? Was glaubt Christian Danner?
Ja, also ich muss ja hier, ich bin ja voll digitalisiert. Ja. Ich muss mir den Text nochmal genau holen, den er geschrieben hat, und dann lese ich dir das nochmal vor, beziehungsweise wir können dann darüber diskutieren. Wie gesagt, er hat ja eine, Herrgott, Zeiten, wenn ich da noch besser wäre, er hat ja eine Sache gesagt, dass man eben, da ging es um die Zukunft und ja, Ferrari-Technik und so weiter. So, wo ist er? Da muss jetzt irgendwann kommen hier. Also, Sebastian, also erstmal sagt er natürlich in seiner offiziellen Pressemitteilung, sagt natürlich der Ferrari ein bisschen was, dass es alles great war und Professionalism und wonderful human qualities. Und dann kommt Sebastian, und diese Mitteilung ist in zwei Hälften eingeteilt. Erstens mal der Relationship mit Scuderia Ferrari. Aber der zweite Teil ist eigentlich der interessante. Da sagt er, was in den letzten, ich übersetze es einfach, was in den letzten Monaten so passiert ist, hat viele von uns dazu geführt, nachzudenken, was denn die wirklichen Prioritäten im Leben sind. Man muss einfach seine Imagination, seine Vorstellungskraft benutzen, und man muss einen neuen Ansatz finden, a new approach, zu einer Situation, die sich de facto verändert hat. Ich für mich werde mir die Zeit nehmen. Ich muss reflektieren, also nachdenken, was wirklich Bedeutung hat, wenn es um meine Zukunft geht. Das heißt für mich, der hat mal in der Corona-Krise die Zeit, die man natürlich zu Hause mit der Familie in den eigenen vier Wänden hat, nicht nur dazu benutzt, Däumchen zu drehen, sondern auch sich der klassischen Kontemplation gewidmet. Also er hat nichts anderes gemacht, als mal ordentlich nachgedacht. Ja? Und gemerkt vielleicht, ja, also das ist irgendwie, jetzt mache ich das ein Leben lang und ich fahre permanent um die Welt und hier werden meine Kinder groß und ich kriege es eigentlich gar nicht mit. Und jetzt habe ich mal 5, 6 Wochen am Stück. Eigentlich schon schön. Ich kann mir vorstellen, dass das ihn dazu bewogen hat, zu sagen, okay, jetzt denke ich mal darüber nach, ob in meinem Leben noch andere Dinge wichtig sein könnten. Und die Alternativen zu dem Ferrari-Vertrag, der aus den gerade vorhin besprochenen Gründen für ihn nicht, ja, also nicht attraktiv oder nicht sinnvoll war, es gibt ein paar Alternativen. Und jetzt kommen wir wieder zum Anfang unseres Gesprächs zurück. Vettel ist, er liebt seinen Sport, er will fahren, da bin ich mir absolut hundertprozentig sicher. Aber es muss natürlich ein bisschen mehr Sinn machen als das, was er bei Ferrari gerade abgesagt hat. Jetzt macht das bei Renault mehr Sinn? Großes Fragezeichen. Macht das bei McLaren mehr Sinn? Ich meine, da kannst du zumindest mal mittelfristig sagen, der Andreas Seidel und der Zak Brown, die sind Weltspitze, das sind super saubere Leute, die machen das, Mercedes-Motoren. Das kann mit Budget Cap in die richtige Richtung gehen. Das kann sein. Ob man damit den Ferrari, den Red Bull und den Mercedes schlagen kann, weiß ich nicht. Gibt es sonst noch Möglichkeiten? Ja, gibt es eine Mercedes-Möglichkeit? Halten wir das für wahrscheinlich? Ich weiß es nicht. Der Toto Wolff hat sich sehr lobend geäußert. Na klar, wenn so ein Mann auf dem Markt ist, müssen wir drüber reden. Kommt ihm natürlich sehr recht, weil damit auch der Hamilton ein bisschen in Schranken zu weisen ist, was die Finanzstrukturen angeht. Der Bottas fährt auch für eine Ananas, ist ja wurscht. Der Bottas ist dem wurscht, was er verdient. Der will nur fahren und gewinnen und dem Hamilton zeigen, dass er besser ist. Ja gut, sehen wir einen Vettel bei Mercedes? Schön wär's. Ist das realistisch? Da muss ich noch ein bisschen was verändern. Im Moment glaube ich nein. Come the end of the year, maybe yes.
Und dann kann man ja noch vielleicht ein bisschen über ein Comeback bei Red Bull nachdenken. Der Doktor hat zwar immer gesagt, ah, finanziell geht sich das nicht aus, wo sollen die Millionen herkommen? Aber Corona hat natürlich die Preise insgesamt schon deutlich nach unten korrigiert.
Ja, also ich glaube, Geld ist das Geld. Das Thema Geld ist bei Sebastian, das hat er abgehakt, das hat er alles schon am Konto. Dem Sebastian geht es darum, Spaß zu haben am Rennfahren und erfolgreich zu sein. Weil man darf nie vergessen, wie sehr Sebastian Vettel erfolgsorientiert ist. Erinner dich doch mal, wie der letztes Jahr sauer war, komplett angepisst, wenn irgendwas schief ging und er langsam war oder der andere schneller war oder mit was für einer Visage, der teilweise vor unserem armen Kai Ebel stand, der versucht hat, ihn schwarz zu fragen und dann kam eigentlich nur ein Geplaffe raus. Warum? Weil er total erfolgshungrig ist und das mag ich auch so wahnsinnig gerne an Sebastian Vettel. Du siehst ihm an, wie unzufrieden er ist, wenn es nicht klappt. Ist das der Mann, der jetzt gerne bei Renault da um einen 9. Platz fährt? Oder ist es der Mann, der lieber sich von Max Verstappen genau dieselbe Schlacht liefern wird und muss, die er bei Leclerc und Ferrari hatte? Ich weiß es nicht. Ich kann mir es nicht vorstellen, unabhängig vom Geld. Ich glaube nicht. Nein. Geld ist vielleicht eine gute Ausrede und der Helmut weiß ja ganz genau, was auf ihn zukommt. Ich meine, der weiß ja genau, was mit Weber war. Und Weber war vom Talent her nicht ebenbürtig. Weber war ein wahnsinnig guter Mann, der sich aufgeopfert hat für seinen Sport, der gearbeitet hat, härter als jeder, den ich kenne, wirklich jeder. Und er war auf Augenhöhe mit Sebastian. Und der Sebastian war die klare Nummer eins und sind trotzdem zusammengefahren und haben Streitereien und Überholen und Crashes und was weiß ich alles. Also der Helmut ist auch jetzt über 70, der sagt, das geht ganz gut mit Verstappen.
Jetzt spielen wir doch unser Lieblingsspiel wieder. Was würden wir machen, wenn wir Binotto wären? Wen würden wir uns als Vettel-Ersatz ins Auto holen?
Also ganz ehrlich, ich würde den nehmen, der meiner offensichtlich definierten Struktur am ehesten entspricht. Die definierte Struktur heißt, Leclerc ist das Gelbe vom Ei, das ist der Mann der Zukunft. Um den herum bauen wir alles auf. Und das kann eigentlich idealerweise, dass der Mann heißt Nico Hülkenberg. Weil, Entschuldigung, dass da Connor draufkommt bei Ferrari, das verstehe ich nicht. Weil ein Hülkenberg ist absolut der Mann, den du als Nummer zwei, Entschuldigung Nico, brauchst hinter einem Leclerc, dass er die Punkte holt, dass er für die Strategie, du weißt ja, Undercuts, Overcuts und so weiter, wozu musst du einen zweiten Fahrer einsetzen, um dem ersten zu helfen? Ja? Und das geht in der Strategie, über bestimmte Strategiemöglichkeiten natürlich. Es geht natürlich auch in der Entwicklung und es geht auch damit, dass du viele Punkte für die WM holst. Und das kann ein Hülkenberg auf jeden Fall allemal besser als der eine oder andere Kandidat, der da noch so auf der Liste steht. Also das wäre jetzt meine Wahl. Sainz wird von allen hoch gelobt. Ich weiß nicht, wenn der Sainz jetzt beschließt, ich mache lieber Nummer zwei bei Ferrari, dann verdiene ich ein paar Mal mehr die nächsten 3 Jahre und dann ist gut. Okay, dann ja. Wenn der Sainz aber im Ernst, im Traum dran glaubt, dass er mit dem Leclerc mitkommt, dann muss ich sagen, dann hat er es nicht mehr alle. Weil der ist bei McLaren theoretisch erstmal besser aufgehoben, weil dort die Chance ist, dass McLaren durchaus in den nächsten 1-2 Jahren da vorne sein wird, auch um den Sieg mitfahren kann. Das halte ich für sehr realistisch. Aber wer kann schon widerstehen, wenn der Onkel Ferrari ruft und sagt, jetzt komm doch, wer den Fahrer in Rot? Zuckerschlecken wird das keins für ihn, denn ich erinnere daran, wie emotional eine Sainz-Verstappen-Geschichte bei Toro Rosso lief. Ja, das hat schon gefunkt. Und wenn der diese Mentalität immer noch hat, was man ja eigentlich irgendwie annehmen müsste und nicht aufgibt und sagt, da bin ich ja Nummer zwei, dann wird das bei Ferrari so weitergehen und dann wird er auch mit dem Leclerc zusammenfahren. Aber für uns wunderbar, je mehr es kracht, also nicht kracht, nicht Unfälle, aber je mehr da Leben drin ist, umso besser.
Daniel Ricciardo müssen wir auch noch ins Spiel bringen. Dessen Vertrag bei Renault läuft aus. Ist ja ein offenes Geheimnis, dass er eigentlich ein sehr großer Ferrari-Fan ist, wie irgendwie dann fast alle in diesem Sport, aus irgendeinem Grund. Wäre Daniel Ricciardo der Richtige? Weil man hat ja eigentlich bei Red Bull gesehen, auch mit einem Max Verstappen, die sportlich auf einem sehr ähnlichen Niveau waren, vielleicht nicht genau dem gleichen, aber hat es zumindest menschlich, auch wenn es da mal gekracht hat auf der Strecke, trotzdem hat es menschlich insgesamt funktioniert. Und der Doktor hat sogar gesagt, man hat unterschätzt, was Daniel Ricciardo als Persönlichkeit für dieses Team gebracht hat. Wäre der vielleicht genau der Richtige in dem Fall?
Ja, vielleicht wäre Daniel Ricciardo genau der Richtige. Ich meine, es ist immer, die Spekulation, wer ist jetzt der Richtige, ist deshalb so schwierig, weil man nicht sagen kann, genau sagen kann, der Fahrer ist besser als der andere. Was man versucht herauszufinden ist, ist der Fahrer in der Position, in dem Umfeld mit dieser Art Fahrzeug, der da sein Potenzial ideal entfalten kann. Und ich war von Ricciardo sehr beeindruckt, weil der kam ja von Red Bull, was ja wirklich ganz anderes Auto war als der Renault, und hat da nach ein paar Anfangsschwierigkeiten sich doch unglaublich gut durchgesetzt und hat dann am Schluss auch dem Nico Hülkenberg manchmal gezeigt, wo der Bartel den Most holt. Und das hat mich sehr beeindruckt. Das heißt, der Mann ist flexibel, der kann sich auf neue, sagen wir mal, Fahrverhalten, ja, das ist ja, wenn es um die letzte Zehntelsekunde geht, das ist ein totales Gefühl, was man da haben muss, am Lenkrad und wie man bremst und wie man da das Bremspedal wieder locker lässt. Das sind alles so kleine fahrerische Details, auf die sich Ricciardo offensichtlich wahnsinnig gut einstellen konnte. Also wäre mit Sicherheit eine ganz spannende Sache und würde auch den Leclerc ein bisschen, ja, straight and honest behalten, dass der nicht einschläft.
Da müssen wir noch eine Sache besprechen, und zwar Lewis Hamilton. Da wird ja die ganze Zeit schon spekuliert, er könnte von Mercedes zu Ferrari wechseln. Jetzt wäre zumindest schon mal ein Platz frei. Ist das utopisch oder kann man sich es doch irgendwie vorstellen?
Ja, also ich glaube, es hat einen gewissen Hauch von Utopie, weil der Lewis ist ja jemand, der schon auch genau wie Sebastian, genau wie alle Top-Leute, so ein tiefes Verständnis im Team braucht. Und nicht nur technisch, sondern eben auch menschlich, gerade menschlich. Also diese, ich will nicht sagen Streicheleinheiten, aber so wir lieben dich, weil du kannst auch noch so viel Quatsch machen, aber wir wissen, was du kannst und wir vertrauen dir. Und wenn es mal nicht klappt und er verrennt sich mal mit der Abstimmung, machen wir für dich. Wir vertrauen dir, wir kriegen das hin für dich. Und das hat er bei Mercedes und das wird er bei Ferrari nie im Leben kriegen. Ob der Lewis in der Lage ist, das zu analysieren, entgegen diesem Ferrari-Mythos und alles ist rot und die Geschichte ist so wahnsinnig wichtig. Und ich weiß es nicht. Ich glaube, seine Erfahrung bei Mercedes zeigt ihm, besser krieg's nicht hin. Also das ist nicht zu toppen. Und warum soll man etwas, was nicht zu toppen ist, verlassen? Ich glaube, es geht eher Richtung Utopie, dass er rot wird und eher Richtung wahrscheinlich, dass er Silber bleibt. So ein bisschen hat er es ja auch angedeutet. Er hat schon gesagt, dass er sich da sehr wohl fühlt. Und Lewis hatte ja noch ein anderes Ziel im Hintergrund. Das war, der bestverdienendste Sportler zu werden. Ja? Also das muss er sich seit Corona abschminken. Aber ich sage, so richtig schlecht geht es ihm trotzdem nicht.
Bevor ich Sie entlasse, muss ich natürlich noch folgende Frage stellen. Was sehen wir da für Bilder im Hintergrund, bevor die User sich wieder die Finger heiß tippen?
Wir können ja an der anderen Gelegenheit können wir hier mal durch die Latifundien schreiten in meinem Bürochen hier. Haben ja alles aufgehängt, was es gibt. Also da, wo No Touch, das weiße Auto ist ein 92er Lola Cosworth IndyCar meines damals eigenen Teams Project Indy in, ich glaube, das ist Mid Ohio. Und auf der anderen Seite, da hängt ein Rial. Ich muss mal schauen, wo das sein kann. Anfang des Jahres auf jeden Fall, sieht man an der Lackierung. Ich schätze mal in Imola oder irgendwo. Da wird gewesen sein. Ich habe noch andere Sachen hier im Angebot. Das können wir dann das nächste Mal machen. Wir können auch Pokale streicheln, wie es unseren Zuschauern gefällt. Sehr gerne. Wir können Modellautos gucken. Allerdings halt immer nur meine. Ja. Das ist etwas eingleisig hier im Büro.
Also kann man sagen, die Corona-Krise darf ruhig noch ein bisschen dauern. Wir haben viel zu besprechen und viel zu sehen. Super,
Danke, immer wieder gerne. Anruf genügt.
dann sage ich vielen,
Ah
vielen
ja,
Dank an
das
der
mit dem
Stelle.
Internet. Mit dem Internet. Ich brauche dann Feedback, ob es jetzt besser war oder nicht, damit ich meinem Telekom-Mann da in den Hintern treten kann, wenn es nicht besser war. Also ich hoffe, es ist besser. Ich habe mir auch ein Stativ zugelegt, bitte, ja, dass ich jetzt hier so schön sitzen kann, nicht immer stehen muss, weil ich habe ja mein iPhone da auf irgendeinen alten Pokal gestellt letztes Mal und so das gemacht. Jetzt machen wir es diesmal anders. Ich glaube, es ist auf jeden Fall schon mal besser. Ich hoffe, es ist technisch langsam so, dass die draußen noch sagen, es ist okay. Ja.
Also ich kann schon mal sagen, Internet war besser. Ganz perfekt war es noch nicht, aber an dem Feintuning, da arbeiten wir immer noch.
Ich arbeite dran.
Vielen lieben Dank, Christian Danner, für die Expertise zum Thema Sebastian Vettel und hoffentlich
Dankeschön.
bis bald. Die Zukunft von Sebastian Vettel und die Frage nach seinem Nachfolger bei Ferrari, die wird uns natürlich auch die nächsten Tage noch beschäftigen. Und wer dazu absolut gar nichts verpassen will, der soll sich auf jeden Fall die motorsportmagazin.com App runterladen. Ist kostenlos, gibt es für Android und iOS. Am besten Push-Mitteilungen aktivieren, denn dann kriegt ihr, wenn irgendwas passiert, sofort in der gleichen Sekunde noch die Nachricht aufs Handy. Und für alle, die es natürlich noch nicht gemacht haben, Pflichtprogramm, diesen Channel hier abonnieren, die Glocke aktivieren, dann kriegt ihr auch immer eine Nachricht, wenn ein neues Video kommt. Und wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen da lassen.